Greifswalder FC gegen FC Neubrandenburg. Das war mein erstes intensives, hitziges Derby und das fand mindestens dreimal im Jahr statt und das, was natürlich damals am wichtigsten war, in der Halle. Bezirksmeisterschaften und Landesmeisterschaften im Land Mecklenburg-Vorpommern und da habe ich schon kennengelernt, dass Derbys etwas ganz Besonderes sind. Wir waren immer die Besten und trotzdem haben wir uns gerade in diesen Spielen gegen den FC Neubrandenburg, der dann doch irgendwo Nummer 2 im Mecklenburg-Vorpommern war, unser ärgster Widersacher war. Und irgendwie hat sich das Spiel immer ein bisschen anders angefühlt. Bisschen schwerer, bisschen hitziger. Der Gegner war gefühlt stärker als andere. Und wir mussten echt kämpfen, diese Spiele zu gewinnen. Am Ende haben wir uns irgendwie immer durchgesetzt und es hat sich schon sehr besonders angefühlt, diesen Erzfeind sozusagen zu schlagen. Ich glaube, in dem Alter 6, 7, 8, 9 vom Erzfeind zu sprechen, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber im Nachhinein war es so. Und diese Siege und diese Titel der Landes- und Bezirksmeisterschaften in diesem Derby, in diesem Finale, das Derby gegen den FC Neubrandenburg, diese Titel zu holen, war immer etwas sehr Besonderes.
Episode 7. Das Derby.
Nicht leicht heben über den Doberbrüher weg,
einfach mal lucken.
Wir sind zurück und haben wieder ein besonderes Thema mitgebracht und ich habe es gerade schon angekündigt. Es sind Derbys. Ich habe von meinem allerersten Derby gerade erzählt. Greifswalder FC gegen Neubrandenburg. Sofort wieder Bilder im Kopf, wie wir damals in der Halle zelebriert haben, gezaubert haben und am Ende immer die Landesmeisterschaft geholt haben. Aber das habe ich gerade erzählt, will mich jetzt hier wenig wieder selber feiern. Tobi, du bist auch wieder am Start.
Grüß dich.
Was war denn dein erstes Derby, was du gespielt hast?
Ich habe gerade...
In Meppen.
Ja, als du es erzählt hast, habe ich selber überlegt, es war, das Wichtigste war SV Meppen gegen Union Meppen, na klar.
Ja.
In der D-Jugend, da haben wir so richtig schön die Kreismeisterschaft verspielt am vorletzten Spieltag.
Oh, negativer Ausgang.
Ja.
Gleich mal die Stimmung unten jetzt.
Ja. Aber vorher natürlich, weil das ist ja, hat ja Tradition, ist ja klar, wie bei jedem Derby. Und natürlich hat mein Vater vorher von den Eisenstollen erzählt, die in seiner Zeit noch angefeilt wurden,
ja,
wenn man auf Union getroffen hat. Ja, sicherlich.
Auf Asche.
Ja, klar.
Die Stollen auf Asche angezogen. Naja, das ist, glaube ich, auch wieder präsente Erinnerungen, die man hat, wenn man daran denkt. Und ich habe immer so eine essentielle Frage bei Derbys. Und ich habe immer das Gefühl, dass sich da nicht alle richtig einig sind. Also um das mal genau zu definieren, so ein Derby. Für mich zum Beispiel ist Real gegen Barcelona, das Klassiko, ist für mich kein Derby.
Nee, das ist eine Rivalität.
Ja, aber viele sagen mal hier Derby, Real, Barcelona, keine Ahnung. Das will ich gleich mal am Anfang klären, dass wir das dafür da auf einer Linie sind. Nicht, dass wir uns da hier in unterschiedlichen Richtungen bewegen, weil das ist natürlich ein besonderes Spiel. Klassiko, Name sagt es ja schon, aber es muss schon ortsgebunden sein, oder? Also es muss jetzt nicht um die gleiche Stadt sein, aber die gleiche Region zumindest.
Ja, ich würde sagen, Faustregel ist, du musst von Stadion zu Stadion mit dem Fahrrad fahren können.
Ja, das ist, ohne
Proviant.
Gut, der Zusatz ist wichtig, weil sonst könnte man ja auch von München nach Rostock fahren. Aber das wollte ich einmal klären, weil viele immer sagen, ja, jetzt heute ist Derby Real gegen Barcelona. Am Arsch.
Ja, also ich glaube, wir werden da ja nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Zum Beispiel das Berliner Stadtderby, Hertha gegen Union. Kennst du? Ist ja auch nur so ein halbes Derby. Also es ist ja nicht so ein Hassduell, sag ich mal, wie man das so von anderen Derbys gewohnt ist, weil das eher so ein Neuzeitding jetzt ist.
Ja, es ist aber schon ein bisschen dazu geworden, muss ich sagen. Also so wie ich es auch miterlebt habe bei meinem letzten Derby Union-Hertha, sind halt dann einfach auch mal Raketen aus dem Block auf den Platz geflogen und so weiter. Also ich finde, das ist dann schon grenzwertig. Also da kann man schon von Hass sprechen, wenn man irgendwie auch Verletzungen einfach in Kauf nimmt. Und das hat sich aber, und die Geschichte hat man dann ja so ein bisschen auch miterlebt, es war damals anders. Es war eigentlich ein Freundschaftsduell, ne?
Genau, weil die Unioner, Kai Bernstein zum Beispiel, der Hertha-Präsident, war ja lange Zeit auch Freund der Unioner sozusagen, hatte da auch eisenbahndicke Verbindungen zu Union.
Mhm.
Und die haben sich in der Zeit, als die Mauer noch stand, regelmäßig besucht, unterstützt. Und dieses Derby, diese Rivalität, die kam halt eben erst viel, viel später auf.
Ja, aber ich muss sagen, so aus Spielersicht ist es ja so, dass du, wenn jetzt mal direkt reingehen, in der Woche vor so einem Derby, es ist auf einmal alles ganz anders. Also es ist wirklich so, normal denkst du, okay, normaler Trainingsalltag, kommst montags zum Training, bereitest dich Stück für Stück auf das Wochenende vor, auf den Gegner irgendwann und kommst dann so am Donnerstag, Freitag so auf diese volle Konzentrationsphase, wo du einfach dann nur noch Richtung Spiel denkst. Und das ist in der Derbywoche anders. Da geht's ab Montag, bist du da voll in diesem Derby-Fieber und weißt auch ganz genau, was das den Fans bedeutet. Die Fans sind auch viel präsenter auf einmal beim Training, kommen dann schon zum Training, da gibt's Choreos und nochmal irgendwie eine gemeinsame Ansage. Und wir hatten das sogar schon, dass zwei Jungs von den Fans dann nochmal in der Kabine waren.
Wo war das?
Bei Union. In der Kabine waren in der Woche und dann nochmal mitgeteilt haben, was es den Fans bedeutet, dieses Spiel, obwohl wir das schon wussten, aber auch nochmal so eine Veränderung in der Trainingswoche einfach. Und darauf hast du einfach irgendwie hingefiebert. Du warst von Montag an einfach so konzentriert auf dieses Derby und wusstest, okay, das gibt dir vielleicht mehr als 3 Punkte, weil du einfach weißt, was das auch auslösen kann bei den Fans im Zusammenhalt, Mannschaft, Fans, der bei Union eh super war, aber auch allgemein gesprochen, bei anderen Vereinen habe ich es ja auch erlebt.
Bei welchen Clubs hast du Derbys erlebt oder welche Derbys hast du gespielt?
Ja, also es war Union Hertha, dann Braunschweig Hannover musste ich auch erleben. Das war schwierig, weil wir beide verloren haben, die ich gespielt habe. Und dann natürlich Bremen HSV, ne? Das Nordderby.
Oh, ja.
Auch ganz besonders. Davon habe ich einige mitgemacht. Und müsste nochmal nachschauen, wie da meine Bilanz ist. Ich glaube, relativ ausgeglichen, um das jetzt mal irgendwie so zusammenzufassen. Aber das war natürlich, das Nordderby war natürlich auch sehr besonders. Gab es ja jetzt in den letzten Jahren nicht so häufig. Aber Bremen gegen Hamburg, Bremen gegen HSV, das war schon auch eine besondere Rivalität. Und du hast das einfach gespürt in der Mannschaft, dass ein Derby ansteht. Und wenn es einen gab, der das nicht so gecheckt hat, dann wurde der sofort
eingenordet.
Ja, Nordderby, ne? Wenn wir schon mal dabei sind. Und dann war der sofort auf Spannung. Und das hat man gemerkt. Und was so ein Sieg einfach ausgelöst hat im ganzen Umfeld. Fans, Verein, innerhalb der Mannschaft. Das war schon besonders. Natürlich auch, ich habe ja beide Seiten erlebt, dann auch im Fall der Niederlage, hat sich dann halt auch besonders schlimm angefühlt. Und ich glaube, dass so ein Derby einfach essentiell ist. Und deswegen muss ich sagen, es fehlt ja aktuell so ein bisschen in der Bundesliga, ne? So dieses richtige Derby. Wir haben jetzt Werder gegen HSV angesprochen, Schalke, Dortmund gibt's aktuell nicht.
Ja, gut, also ich meine, Hoffenheim spielt manchmal gegen Mainz.
Ja, genau. Ja. Da hast du die Antwort.
Ja, genau.
Jetzt war ja am Wochenende Hoffenheim-Stuttgart, soll ja irgendwie auch ein Derby sein, aber ist es halt nicht.
Nee.
Also vielleicht kann man das so, wenn man will, kann man sich das so herleiten, aber irgendwie fehlt mir das so aktuell. So Hertha Union geht ja auch nicht. Wie gesagt, Schalke Dortmund nicht, Bremen HSV nicht. Das sind ja so diese, also jetzt brauchen wir nicht von Bayern gegen 1860 sprechen. Das ist ja noch länger her.
Weißt du eigentlich, welches deutsche Derby am häufigsten gespielt wurde?
Ich weiß es nicht. Ist es ein bekanntes Derby? Ja, muss ja.
Oh,
ja, Bremen HSV wäre schon möglich.
Nee.
Köln-Gladbach?
Nein.
Ja, dann weiß ich nicht.
Nürnberg gegen Fürth.
Oh.
Ja.
Okay, also Liga unabhängig, kann natürlich auch Zweitliga sein.
Genau, ja. Also das ist das, also von den Franken-Derby, von den großen deutschen Derbys ist es das, was am häufigsten gespielt wurde.
Okay.
Ja, das Eisenbahn-Derby.
Eisenbahn-Derby nennt sich das?
Weil die erste Eisenbahn fuhr von Fürth nach Nürnberg. Egal.
Es ist gut, dass man hier auch mal einen Journalisten an der Seite hat, der weiß ein paar Sachen mehr, da kann ich auch noch was lernen, aber bei Toni habe ich nichts mehr gelernt am Ende.
Aber weil du das ja alles mitgemacht hast, erzähl mir noch ganz kurz, was braucht es für ein richtig gutes Derby? Also was ich bisher mitgenommen habe, eine Trainingswoche, also eine intensive Trainingswoche, vielleicht eine gute Ansprache, von wem? Lieber von den Fans oder von so einem alteingesessenen Spieler, der schon 20 gespielt hat?
Nein, schon. Also von den Fans merkst du dann schon, wenn du, die siehst du ja in der Woche eigentlich nicht. Gerade nicht in der Kabine. Wenn sowas passiert, hast du schon mal nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn die kommen. Wenn das alles positiv ist. Ich habe auch Situationen erlebt, wo es dann schon von vornherein nicht so gut lief, die Wochen davor. Und dann kommt dann auch mal so eine Ansage, okay, ihr habt jetzt die Chance, die Saison halt auch mit einem Spiel zu retten. Wenn nicht, dann ist es aber besonders schlimm. Und das ist natürlich auch was anderes. Aber grundsätzlich, wenn du da mit einem positiven Gefühl, mit einer positiven Aggressivität schon in die Woche kommst und die Leute dir das einfach nochmal vermitteln und nochmal untermauern mit ein paar Aktionen, dann bist du da einfach am Start.
Was braucht's noch?
Auch dieser Spieltag, wenn du auf dem Weg zum Stadion, das sind auch nochmal ganz andere Bilder, die da entstehen, wenn du dann schon bei der Busankunft anders empfangen wirst als sonst und dann nochmal einen Tick mehr am Rauchen ist und am Leuchten ist und wo du dann auch nicht mal mit Kopfhörer auf dem Kopf im Bus sitzt und spielst, sondern das auch mal bewusst aufsaugst und wahrnimmst, weil du das Gefühl einfach mitnehmen willst. dann ist immer das Schlimme, diese Wartezeit, bis es endlich losgeht. So kommst dann an, sitzt dann in der Kabine und denkst, aber du willst einfach nur raus, du hast ja eben schon gesagt, willst die Stollen anziehen und dann auch mal ein bisschen dem Gegner wehtun und einfach das Spiel gewinnen. Ich vermisse sehr wenig an dem Fußball, aber diese besonderen Spiele, da würde ich schon nochmal einspielen wollen.
Hattest du dir irgendwann nochmal so vorgenommen, so eine Aktion nach dem Motto, einen wämse ich gleich mal in der ersten Minute um? Oder gibt ja so diese ganz alten Geschichten von Uli Borowka, der irgendwen darauf hingewiesen hat, so ey, der Krankenwagen da vorne, der ist für dich reserviert?
Ja, vornehmen ist schwierig, dann machst du das auch und wenn du das dann irgendwie noch relativ früh machst, dann schadest du ja am Ende der Mannschaft. Da hatte ich mich dann schon immer noch im Griff, aber... Natürlich ist es geil, wenn du dann irgendwie nochmal am besten ein bisschen Ball mitspielst und das dann nicht am Ende ganz schlimme Konsequenzen hat und die Fans dann da nochmal komplett abgehen bei. Das war schon immer geil, ja.
Vielleicht zum Schluss, was war das hitzigste Derby, was du je gespielt hast? Was das emotionalste?
Boah, das ist, ich glaube schon, dass es Union gegen Hertha war. Das war das Hinspiel, müsste so ein 9., 10. Spieltag gewesen sein. Das war unsere erste Saison in der Bundesliga.
Das da war ich im Stadion.
Du überall warst im Stadion. Nicht schlecht. Das war unsere erste Bundesliga-Saison in der Geschichte. Das heißt, es war das erste Berlin-Derby in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga. Und wir hatten das Heimspiel zuerst. Hertha war in einer ganz miesen Phase. Aber auch das ist ja in dem Fall egal, weil das Derby einfach für sich steht. Und das war schon auch mit, wie angesprochen war, mit Raketenfliegen auf dem Platz, Spielunterbrechungen und Nebel und du siehst nichts und hitzig. Und dann, glaube ich, war das auch der Fall, dass es irgendwie 3 Unterbrechungen gab oder 2 und bei der nächsten hieß es dann, wird halt abgebrochen, weil irgendwie das nicht aufgehört hat. Was dann auch der Fall war, dass dann irgendwie 10 Minuten Nachspielzeit gab und ich glaube, wir kriegen in der 3. Minute Nachspielzeit, kriegen wir einen Elfmeter, Stand 0-0. Und kriegen dann einen Elfmeter, der Elfmeter geht rein, ich glaube Polter macht den Elfmeter rein und dann führst du 1-0 im ersten Derby und die Stimmung im Stadion war so geil. Das war Wahnsinn. War das das Spiel, wo dann die Fans, ich glaube das waren unsere Fans, die wollten auf den Platz stürmen und rüber in den Hertha-Block und wir als Spieler haben die noch zurückgehalten?
Ja, das war das Spiel.
Das war das, ne? Das sind natürlich auch Szenen, die du auch nicht so alltäglich hast. Und wir haben gesagt, ey, was soll der Scheiß? Also das nervt uns jetzt. Wir wollen einfach nur den Sieg mit euch feiern. Das ist so ein besonderes Spiel und wir haben die geschlagen und Berlin ist rot-weiß und so weiter. Und die wollten da noch rüber und wir mussten irgendwie aufhalten. Aber wir wollten eigentlich nur den Sieg feiern. Und das war schon besonders. Dann hast du einfach mal das Gefühl, die Stadt gehört dir, ne?
Da fährst du am nächsten Tag aber anders über die Stadtautobahn.
Da gehst du ja nochmal extra. Dann fährst du nochmal zurück und fährst nochmal rüber. Nee, das ist schon besonders.
Und nach Abpfiff gab es dann ein kleines Bier oder wie... Läuft
das? Ja, das gab es ja öfter. Das muss ich ja auch zugeben. Gerade nach Siegen. Aber da, glaube ich, sind wir schon als Mannschaft dann auch nochmal rausgegangen.
Extra in den Westen, Charlottenburg?
Ich weiß nicht mehr genau, wo wir waren. Wir wollten ja natürlich, wollen wir jetzt auch nicht provozieren und so weiter. Also nur ein bisschen vielleicht. Aber da waren wir schon nochmal gemeinsam unterwegs. Aber das weiß ich jetzt auch nicht mehr, wo das war. Aber an das Spiel an sich, das ist schon auch sehr präsent. Aber du warst wirklich im Stadion noch bei dem Spiel?
Ja, ja.
Wie hast du das wahrgenommen so auf der Tribüne?
Ja, fand ich schon. Ich bin ja nicht so häufig bei Union. Mehr eher Richtung Westen. Und es stand da zusammen, zufällig mit Shinedu Ede und habe das Spiel geguckt. Und der war natürlich, weil der ja auch Herthaner ist, war der ordentlich angezeckt an dem Tag. Obwohl er sonst so nicht aus seiner Haut geht, aber an dem Tag hast du es gemerkt. Das geht dann jedem Berliner nah.
Ja, aber schon, du merkst trotzdem, ich meine, du bist ja schon auch auf dem Stadion gewesen zu dem Zeitpunkt und ja auch weiterhin. Du merkst schon nochmal so ein anderes Gefühl, was in der Luft liegt, wenn so ein Derby ist, oder?
Ja, alleine durch den Pyrorauch, ne?
Ja, der liegt auch in der Luft, aber so auch im Vorfeld und so. Also wenn er jetzt auch auf dem Weg zum Stadion, dann ist schon, ne?
Ja, wobei ich meine...
Das ist ja das, was wir Spieler immer nicht mitbekommen. Mhm. So, was so drumherum im Stadion passiert, wir sitzen, ich hab's gesagt, in der Kabine und so weiter. Das kriegen wir ja nicht so mit.
Das stimmt. Also ich meine, Union hat ja sowieso einen fantastischen Weg zum Stadion, wenn du von der S-Bahn kommst und dann halb durch diesen Wald nochmal so durchläufst.
Die Wohlheide.
Mhm. Da wird es immer schnell spannend. Aber wo du das gerade ansprichst, Wege zum Stadion. Mein allererstes Derby, was ich als Zuschauer gesehen habe, war Oldenburg gegen Meppen. VfB Oldenburg gegen Meppen, klar. Und
das ist das kleine Nordderby.
Das ganz kleine Nordderby. Und da gab es dann auch mal so in der Oberliga-Zeit war das, glaube ich, hin zum Stadion, da gab es dann so offene Jagdszenen, wo dann einfach so plötzlich so Leute aus dem Gebüsch gesprungen sind und die Polizei dazwischen gehen musste. Und ich war, glaube ich, damals 13 und bin mit leuchtenden Augen nach Hause gekommen. Naja, so viel dazu.
Ab jetzt nur noch Derbys.
Werbung.
Ja, man bekommt es ja vielleicht mit. Ich bin ganz gut auch beruflich unterwegs und trotzdem war es mir jetzt auch mal ganz wichtig, schon für das Jahr den Urlaub zu planen. Das haben wir auch gemacht. Und im April geht's auf eine spanische Insel, ohne jetzt genauer zu werden. Und das habe ich dann festgestellt, geht genau in dem Zeitraum, in dem vom 10. bis 13. April das Masters stattfindet. Mein absolutes Lieblingsgolfturnier. Und ich dachte, wie kann ich das jetzt im Urlaub gucken? Also erstmal muss ich mir natürlich die Zeit da freischaufeln und sagen, oh, hier jetzt mal kurz kein Pool und Strand, sondern Golf gucken. Da muss ich erstmal noch mit der Familie klären. Aber was ich sagen will, ich kann es gucken, denn über NordVPN kann ich ja meinen virtuellen Standort ändern und schon bin ich auf Mallorca und schaue die Golfübertragung aus den USA und das kann ich ja wirklich von überall machen. Da war meine Sorge direkt erledigt und der Familienurlaub kann stattfinden. Und da muss ich sagen, gerade für die Reise kann ich mein Abo, was natürlich zahlungspflichtig ist, auch nutzen, egal wohin es geht. Ich kann da wirklich auch sicher auf die Inhalte meines Heimatlandes zugreifen oder auch eben aus den USA. Und das Gute ist auch, es ist einfach zu bedienen, denn mit einem Klick kannst du oder kann ich auch die Verbindung herstellen oder auch die automatische Verbindungsfunktion nutzen. Und man ist gleichzeitig auch geschützt dadurch. Und was am wichtigsten ist, es ist eins der schnellsten VPNs, das NordVPN. Also keine Frustration, dass man da irgendwie so eine schlechte Verbindung hat. Und was noch gut ist, ein NordVPN-Konto schützt bis zu 10 Geräte und unterstützt alle wichtigen Plattformen von Windows über Android, iOS, macOS, Linux und auch Android TV. Also, das sollten doch sehr viele Argumente sein, sich mal ein NordVPN-Konto zuzulegen. Und wenn ihr noch eins braucht, dann geht ihr mal auf den Link, nämlich nordvpn.com/luppen und mit dem Code Luppen, großgeschrieben, erhält man jetzt einen exklusiven Mega-Rabatt und 4 Monate extra auf den 2-Jahres-Plan dazu. Und dazu ist es auch noch völlig risikofrei, denn mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie seid ihr auf der sicheren Seite. Den Link und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Felix, du sagtest ja gerade schon, es gibt gar nicht mehr so viele Derbys in Deutschland. Aber weißt du, was ich am Wochenende gemacht habe?
Nee.
Ich war beim Derby.
Welches?
Köln gegen Düsseldorf hat am Wochenende ja gespielt. Und das habe ich mir mal richtig gegeben, mit allem drum und dran. Ich bin mit Absicht von Düsseldorf aus losgefahren, habe mich in einen Sonderzug gesetzt und habe mir das komplette Feeling gegeben.
Das ist stark. Aber bevor wir dazu kommen, fällt mir gerade ein, wir hatten ja noch ein bisschen was anderes vor zu dieser Folge. Und dann ist ein ganz wichtiges Spiel ausgefallen, was wir auch noch ein bisschen thematisieren wollten. Welches Spiel war das?
Ich glaube, Berolina Stralau 2 gegen Viktoria Friedrichshain.
Ja, dein Verein.
Mhm. Wir haben das Hinspiel verloren, war Revanche, aber in Berlin alle Plätze vereist gewesen. Deswegen ist alles im Bezirk Berlin ausgefallen und wir müssen weiter warten.
Ja, so transparent.
Wärst du vorbeigekommen?
Ja, natürlich. So transparent müssen wir an den Hörern und Hörerinnen gegenüber sein, dass wir das hätten gerne hier auch ein bisschen mit O-Tönen und Atmosphäre, die ja sicher da gewesen wäre, begleitet hätten. Das ist leider nicht der Fall. Aber vielleicht holen wir das irgendwann nochmal nach in der Sonderfolge.
Bist eingeladen. Ne?
So ein besonderes Derby dürfen wir uns ja eigentlich nicht entgehen lassen. Aber wir kommen zurück nach Nordrhein-Westfalen. Du warst also schön im Sonderzug?
Ja, im Sonderzug. Da bin ich mitgefahren. Ich muss dazu sagen, ich habe in Düsseldorf damals studiert, 4 Jahre. Deswegen ist mir so die Rivalität zwischen Düsseldorf und Köln durchaus bekannt. Aber wenn man es genau nimmt, ist ja dieses Derby auch nur eins von vielen im Rheinland. Und das Düsseldorf-Köln-Derby gibt es ja nicht so häufig. Also ich glaube gerade so in den letzten 10 Jahren selten in einer Liga gespielt. Die haben sich irgendwie ständig verpasst. Von daher auf jeden Fall besondere Atmosphäre. Und ich habe am Bahnhof in Düsseldorf, habe ich direkt Simon und seine Freunde getroffen, die mit zum allerersten Mal ein Derby mit spüren können, mit erleben können. Als sie das letzte Mal gegeneinander gespielt haben, war glaube ich Corona, da konnten sie nicht ins Stadion und ansonsten selten aufeinander getroffen. Die waren auf jeden Fall heiß wie Frittenfett. Lass uns mal reinhören, ich habe mit Simon gesprochen.
War das Düsseldorf oder Köln-Fan?
Okay, Düsseldorf. Alles klar. Ja, mein Name ist Simon, ich bin 96er Jahrgang, bin dementsprechend 2009 das erste Mal so wirklich im Stadion gewesen. Das war das Aufstiegsspiel damals von der 3. in die 2. Liga. Ja, und ab dem Punkt war ich vollkommen elektrisiert, habe dann auch direkt in der nächsten Saison meine erste Dauerkarte gehabt. Ja, und bin seitdem mit dabei. Ja, und freue mich einfach sehr heute auf das Spiel.
Sehr gut. Wie viel Derby-Erfahrung hast du?
Jetzt auf Köln bezogen habe ich relativ wenig Derby-Erfahrung. Es war ja so, dass wir in den letzten Jahren uns oftmals verpasst haben. Ich glaube 2012, 2013 haben wir in der 1. Liga damals gespielt. Da habe ich das Auswärtsspiel leider verpasst, weil ich im Partyurlaub in Calea damals war. Und 2019, 20 war das Rückspiel gegen Köln, war Corona-bedingt ohne Zuschauer. Ja, und deswegen ist heute für mich die erste Möglichkeit, auch mal auswärts nach Köln zu fahren. Heimspiele habe ich dann ja 2, 3 gesehen. Ja, aber auswärts habe ich noch keine Erfahrung vorzuweisen.
Was wäre dir lieber, Aufstieg oder heute der Sieg?
Ich glaube schon der Aufstieg, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich meine, das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Von daher, Best Case wäre natürlich beides. Aber der Aufstieg, gerade nach der verpatzten Relegation aus der letzten Saison, ist für uns natürlich einfach schon ein absolutes Traumszenario.
Klar, weiß man ja, dass auch allgemein die Städte-Rivalität ja Köln-Düsseldorf sehr präsent ist. Ich bin ja oft in NRW unterwegs und da hast du jedes Mal, wenn du irgendwie da bist, geht da mir, wenn du in Köln bin, dann geht irgendwas gegen Düsseldorf. Wenn ich in Düsseldorf bin, wird immer irgendwas gegen Köln, da kriegt man immer was mit.
Kleine Mutprobe beim nächsten Mal in der Kölschbahn alt bestellen, ne?
Ja, oder jetzt ist ja bald wieder Karneval, ne? Das ist auch immer dann quasi aufeinandertreffen, obwohl ich da nicht so drin bin in diesem Karnevalsgeschäft. Aber diese Städterivalität, die kriegt man da schon mit.
Genau, und dann habe ich mich mit den Jungs in den Zug gesetzt und wir sind Richtung Köln gefahren. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, auch noch mit Simons Kumpel mal kurz zu sprechen.
Ja, mein Name ist Niklas, bin 28 Jahre alt und auch in Düsseldorf aufgewachsen, groß geworden, geboren, also komplett gebürtiger Düsseldorfer. Mein Vater steht ja neben mir und der hat mich im Grunde genommen aufgezogen, hat mich in sehr, sehr jungen Jahren, ich erinnere mich an mein erstes Spiel, es war Oberliga-Zeit noch, Oberliga-Pokal gegen Felbert und seitdem bin ich 16 Jahre Dauerkarteninhaber, 2009 bei der Aufstiegssaison von der dritten in die zweiten Liga unsere erste Rückrunddauerkarte mit 13 gab, durften allein zu den Spielen fahren und seitdem haben wir seit 16 Jahren eine Dauerkarte.
Perfekt. Und Fortuna Düsseldorf gegen Köln, was macht für dich da die Faszination aus? Ist das wirklich für dich heute Feiertag?
Ja, definitiv. Also für mich persönlich ist es generell nochmal sehr besonders. Ich arbeite in Köln, aber als gebürtiger Düsseldorfer probiere ich natürlich die Düsseldorf-Fahne immer oder die Flagge schön Köln hochzuhalten. Das ist mehr als nur Fußball. Das ist nicht nur alt gegen Kölsch, sondern es ist halt auch einfach eine städtische Historie. Es ist einfach eine Rivalität, die sehr, sehr lange schon anhält. Und leider haben wir noch nicht so viele Derbys gehabt. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir da heute endlich mal auswärts im Kölner Block stehen dürfen und unsere Fortuna supporten können.
Düsseldorf hat ja die letzten Jahre auch durchaus mal gegen Gladbach gespielt, gegen Leverkusen gespielt. Warum ist das nicht dasselbe wie ein Spiel gegen den ersten FC Köln? Was macht, sag ich mal, ein Derby, was unterscheidet das von einem Lokalduell?
Für mich persönlich ist es einfach, dass ich mehr oder weniger so erzogen wurde. Ich bin Pazifist, aber man muss auch wirklich sagen, dass man das dann einfach vorgelegt bekommt von seinem Vater. Das nimmt man gerne auf, das hat man früh aufgenommen und hat natürlich auch Spaß daran, eine gewisse Rivalität umzusetzen, sich immer gegenseitig zu necken. Ich denke, das gehört einfach dazu und ist auch eine schöne Sache. Es ist einfach von den Emotionen her was anderes, weil das ist das richtige Derby für uns. Also neben Essen ist Köln so die Stadt, mit der wir einfach eine Feindschaft verbinden und deswegen sind andere Derbys wie Duisburg, Gladbach und so weiter für uns schön und machen auch Spaß, aber Köln wird sicherlich nochmal ein ganz, ganz anderes Level sein.
Was ja alles an Vereinen aufgezählt hat, ne? Also das ist ja NRW, hast ja nur Derbys.
Das ist ein Paradies, ja.
Wohl Duisburg wird so schnell keins spielen, aber...
Ja, ich meine, wobei jetzt gerade hat Duisburg doch zwar nicht diese echten Derbys, aber diese ganzen kleinen Lokalduelle in der Regionalliga.
Also Oberhausen und sowas. Mhm. Ja.
Und sobald man auch nur über Derbys anfängt zu reden, wie dann gleich die großen Wörter in den Mund genommen werden. Ne? Hass,
Rivalität. Ja, das hast du ja in den Mund genommen. Das wolltest du denen in den Mund legen. Guck mal, da hat er gesagt, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Also ich kenne den Niklas jetzt nicht, aber so wie er sich anhört, ist der glaube ich auch zu nett, um dieses Wort Hass. Das wolltest du dem schön da platzieren. Ne? Das muss man schon sagen. Aber es gibt sicher genug, die dir da sofort zugestimmt hätten.
Wahrscheinlich. Und Niklas hat es ja auch selber gesagt, er wurde ja quasi zur Rivalität erzogen. Und das Gute ist, dass Niklas Vater gleich direkt daneben stand und der geht schon ein paar Jährchen länger zum Fußball und konnte uns dann noch mal kurz erzählen, wie aus seiner Sicht, quasi aus der historischen Sicht, dieses Derby Köln gegen Düsseldorf entstanden ist und was er damit verbindet.
Na gut, hören wir mal rein, ob dir das da gelungen ist, Hass zu schüren.
Ich kann das gar nicht so genau sagen. Ich weiß, dass ich das erste Mal am Flinger Bräuch hinterm Tor gestanden habe und den Uwe Seele noch habe spielen sehen. Wie alt ich da war, kann ich dir wirklich nicht sagen. Es muss schon einige Jahre her gewesen sein.
Und Köln gegen Fortuna Düsseldorf, was bedeutet das für dich? Wann warst du das allererste Mal bei einem Derby dabei?
Da war ich 14 oder 15, also schon gefühlte 50 Jahre her. Hier damals noch im Rheinstadion und damals noch im alten Müngersdorfer Stadion. Das waren für mich persönlich immer sehr brisante Duelle, weil früher noch das waren die richtigen Derbys damals für uns. Ne? Da waren wir noch in der ersten Bundesliga, da hat Fortuna noch die erfolgreiche Zeit gehabt. Das waren für uns so die Derbys. Ich denke auch für die Kölner waren das damals die richtigen Derbys. Ist jetzt leider so ein bisschen abgeflacht, für mich persönlich immer noch das Highlight. Von daher bin ich heute mal gespannt und lass mich überraschen.
bei dem Spiel selber in Köln, da brauchtest du zumindest am Wochenende nicht lange, um zu merken, dass es da eine gewisse Rivalität gibt. Eventuell habe ich während des Spiels mal unser Mikrofon angelassen, als ein bisschen gesungen wurde, und ich glaube, da wurde dann auch dem Allerletzten klar, dass das hier eine ernste Geschichte ist.
Ja, das ist natürlich der Sprachgebrauch im Stadion, besonders bei einem Derby, aber...
Ja, die Klassiker, die so ein Derby halt eben braucht, ne? Viel Pyro, viel Choreo.
Alle unter 18 mal kurz die... Jetzt ist auch zu spät, die Ohren zu halten. Jetzt ist auch zu spät. Ja, was soll ich sagen, gehört teilweise irgendwo dazu. Aber wie war die Stimmung sonst? Also auch wieder irgendwie besonders?
War wirklich...
Köln ist eh immer geil. Ich habe da auch gerne, also das heißt gerne, ich habe gerne auswärts da gespielt. Die Stimmung, muss ich sagen, war für mich irgendwie mehr Top 5 in Deutschland. Mhm. Schon auch mit der Torhymne, die ich dann auch öfter hören musste als Gegner. Aber so, das war schon immer ganz geil.
Ja, Köln ja sowieso so ein sehr, wie soll ich sagen, lokaler Verein, wo so sehr viele Kleinigkeiten irgendwie gelebt werden hier, wenn mit der Trümmelche geht und so.
Genau.
Und das hat man auch beim Spiel gemerkt, denn vor dem Stadion, es ist ja gerade, wie du richtig gesagt hast, Karnevalssaison. Aha. Und vor dem Stadion standen einige Karnevalisten und haben einfach ein bisschen musiziert. Mhm. Und was das sollte, das wollte ich unbedingt wissen. Deswegen habe ich sie einfach mal direkt gefragt. Warum stehen die hier und machen Karnevalsmusik?
Ja, ich bin der Fabian von der KG Treuer Husar, Musikchor und FC-Fan. Immer.
Immer schon.
Immer.
Aber im Stadion heute seid ihr gar nicht?
Es gibt ein paar Lücken, die im Stadion sind, aber wir haben tatsächlich einen Auftritt im Tanzbrunnen gleich. Und dann versuchen wir noch die Fans abzupassen, die dann auf dem Weg nach Hause noch irgendwie ein Bierchen trinken.
Stark. Mögt ihr mal kurz erzählen, Derby Köln gegen Düsseldorf, was bedeutet das für euch?
Ja, Derby ist immer schwierig, ne? Drei Punkte mindestens mal und beweisen, wer die Macht am Rhein ist.
Also die Rivalität gibt's schon?
Ja, die Rivalität gibt es deutlich genug. Gegen Düsseldorf ist immer ein bisschen schwächer, weil gegen die spielen wir ja nicht so häufig. Wir sind ja mehr so Champions League-Niveau, ne? Das ist ja eher Bayer Leverkusen oder so. Aber wenn halt Düsseldorf kommt, dann müssen wir die halt auch schlagen.
Sag mir noch kurz, nächste Woche ist ja Karneval, beziehungsweise wir gehen ja jetzt so langsam rein in die Karnevalswoche. Ist das Derby dann nochmal ganz besonders oder hat das eigentlich nichts miteinander zu tun?
Ja, Derby in der Karnevalszeit ist immer geil. Karnevalssamstag oder Sonntag wäre jetzt nochmal geiler gewesen, aber wir nehmen was gut und machen uns heute noch eine schöne Zeit und schwiegen das in den Karneval hinein dann noch. Ne?
Und ganz kurz noch, wer von euch kam auf die Idee, sich hier heute hinzustellen?
Ja, das war ich.
Das war ich. Ja, solchen Leuten kann ich immer stundenlang zuhören. Die haben aber Spaß am Leben.
Hätte man gar nicht rausgehört, dass der aus Köln kommt. Nee,
nee. So sind sie. Wie war das Spiel sonst?
Oh. Ja, also auf den Rängen war eine Menge los. Auf dem Platz war so durchwachsen. Also Düsseldorf.
Zweite Liga halt.
Das weißt du besser als ich.
Ja.
Also Düsseldorf hat sich hinten reingestellt und hat so ein bisschen auf den Lucky Punch gewartet. Mhm. Dann haben sie einen reingekriegt, dann haben sie immer noch auf den Lucky Punch gewartet. Und der kam dann auch noch kurz vor Schluss. Haben sie einen Handelfmeter bekommen, 1-1. Ich glaube, die Düsseldorfer waren damit besser zufrieden als jeder Kölner. Und hilft irgendwie auch keinem der beiden Mannschaften so richtig weiter. Naja.
Ja, jeder Punkt zählt, ne?
Na gut, wenn du das sagst.
Wer weiß, wofür der Punkt am Ende noch reicht. So, ne? Wollen wir auch mal ein bisschen wieder Phrasen in den Raum schmeißen. Wollen wir nochmal reinhören in die Atmosphäre beim Tor vom FC?
Oh ja, unbedingt.
Wer hat dir gesagt? Ja, dieses Torlied, ne? Also natürlich kriegt man nie gerne Gegentore auswärts und gegen den Gegner, aber das war schon immer, wenn ich da mal auf der Bank gesessen habe, war schon mal man leicht mitgesummt.
Na, als Ex-Prima hast du da aber auch gut reden. Also das Horn ist, glaube ich, auch für jeden einzelnen Gegner immer eine Zumutung gewesen.
Ja, das stimmt. Aber da gibt es so einige, wo man dann irgendwie mit so einer Melodie im Ohr nach Hause gefahren ist, wenn man dann ein paar Gegentore bekommen hat. Mhm. Aber Torschütze, ist mir auch gerade wieder eingefallen, Torschütze eben Florian Kainz, das nur als Nebengeschichte, der hat meine Wohnung in Bremen übernommen, der ist ja damals nach Bremen gewechselt, als ich weggegangen bin, hat der meine Wohnung übernommen. Aber das nur am Rande. Es ist,
war aufgeräumt,
die Welt
oder?
Ist, ja, ja. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja, schön mal wieder zu hören, die Tormusik vom FC. Gab es sonst noch was rund ums Spiel? Ausschreitung? Haben wir gerade gehört, Abbrennen von Pyrotechnik.
Das Schöne am Kölner Stadion ist, dass die Heimfans, wenn die mit der Straßenbahn wieder Richtung Stadt fahren, im Grunde auf die Auswärtsfans treffen. Die sind zwar getrennt, aber die fahren nebeneinander her in den Straßenbahnen. Mhm. Also die einen in der einen Bahn, die anderen in der anderen Bahn, aber die fahren für einen kurzen Moment direkt nebeneinander her. Und das ist mir dann auch passiert. Ich stand mit den Kölnern zusammen. Und ich sag mal so, es wurden ein, zwei Mittelfinger ausgetauscht in dem Moment. Das waren fantastische Szenen und man war doch ein bisschen froh, dass das Glas hielt.
Fantastische Szenen. Ja, man hat die Bilder sofort im Kopf. Aber gut, solange das hinter verschlossenen Türen und Fenstern bleibt, ist das ja noch okay.
Felix, bevor wir weitermachen und da ich ja sowieso ein bisschen fürs Klugscheißen zuständig bin, die Frage, weißt du eigentlich, woher das Wort Derby kommt, der Begriff?
Nee, also ich kann es bestätigen, wir haben nicht fürs Klugscheißen ja eingekauft hier, für viel Geld. Und ehrlich gesagt, nicht, weiß ich nicht. Deswegen freue ich mich, wenn ich was von dir lernen kann und höre dir gespannt zu.
Also ich meine, das Wort gibt's ja schon her, kommt halt aus dem Englischen, ist klar, da wo der Fußball erfunden wurde.
Ja.
Aber genau genommen wurde das Derby erfunden, bevor der Fußball erfunden wurde. Nämlich schon im 17. Jahrhundert. Damals gab es noch nicht den Fußball so, wie wir ihn heute kennen, mit zwei Toren und einem Ball. Aber es gab ein Spiel in einem Ort, das nennt sich Ashburn und das liegt in der Grafschaft Derby.
Natürlich.
Und dort gab es immer zwei Orte, nämlich die Oberstadt und die Unterstadt. Die lagen so ein paar Meilen voneinander entfernt. Und da hat man dann immer an Karneval gegeneinander gespielt und es gab so zwei große Felsbrocken quasi. Das waren die Tore. Der Ball musste diesen Felsbrocken berühren und die lagen meilenweit auseinander und alle haben mitgespielt. Es war also eine einzige Rudelbildung, denn das Besondere an diesem Spiel war, es war nahezu alles erlaubt. Also wilde Tacklings, irgendwem vielleicht nochmal ins Gesicht hauen, bevor man dann den Ball wieder übernahm. Es war alles möglich. Der Legende nach sind sogar ein paar in den Flüssen ersoffen, während sie dieses Spiel gespielt haben. Und das war das allererste Derby. Und vielleicht erklärt es auch, warum in jedem einzelnen Derby es immer so hoch hergeht. Weil ein paar Regeln einfach mal außer Kraft gesetzt werden.
Naja, das ist auf jeden Fall ganz interessant. Und was ich, also erstmal Respekt an dich. Ne? Man könnte jetzt meinen, du hast das jetzt irgendwie hier abgelesen oder so. Das hast du dir alles irgendwie
angelesen,
reingelesen. Also. In deinen Kopf? Nicht schlecht. Das wusste ich in der Tat noch nicht. Das kann ich wieder glänzen an den Stammtischen dieser Welt, wenn man mich dazu fragt. Vielen Dank dafür. Und jetzt haben wir schon über Köln-Düsseldorf gesprochen und haben ja auch festgestellt bei den Beteiligten, dass es ja nicht ganz so oft stattgefunden hat. Da haben wir noch ein ähnliches Derby, was in letzter Zeit nicht ganz so oft gab. Und vielleicht auch in nächster Zeit nicht so oft geben wird, das sei denn, die Pokalauslosung gibt es mal her. Und da muss ich sagen, für mich so ein Derby, was, wenn wir jetzt gerade von Deutschland reden, wenn man mich nach Derbys fragt, so was schon so mit als erstes in den Kopf kommt.
Meppen gegen Osnabrück?
Genau. Und da schalten wir jetzt hin. Nein, da, du weißt schon, was ich meine. Ich glaube, das Ruhrpott-Derby, Schalke gegen Dortmund, irgendwie total präsent, wenn man an Derbys denkt. Und
das Original.
Das Revier-Derby. Oder Ruhrpott-Derby. Ich nenne es Ruhrpott-Derby. Ja, ich weiß, es heißt Revier-Derby. Aber lasst mich doch Ruhrpott-Derby nennen. Ist vielleicht auch nicht ganz so falsch. Obwohl das vielleicht eher so Schalke-Bochum dann ist oder so. Aber auch das ist egal. Aber wir sind nicht direkt beteiligt gewesen. Du sowieso nicht. Ich aber auch nicht. Ich habe weder für Schalke noch für Dortmund gespielt. Aber wir haben jemanden, der direkt beteiligt war an einigen Revierderbys und vor allen Dingen auch an dem Revierderby, an diesem einen ganz besonderen Spiel. Ich glaube, das haben wir irgendwie alle, die ein bisschen was mit Fußball zu tun haben, noch im Kopf. Das 4:4 damals in Dortmund, nachdem Dortmund 4:0 geführt hat zur Halbzeit und Schalke dann kurz vor Schluss noch das 4:4 gemacht hat. Das mal vorweg. Wir haben darüber mit Bastian Utschipka gesprochen. Basti, ich habe mit Basti damals in Rostock zusammengespielt. Mhm. Da, wir haben da quasi unsere Profikarriere gemeinsam gestartet und Basti hat dann auch unter anderem bei Union gespielt, am Ende seiner Karriere noch vor, aber in Frankfurt, Leverkusen, St. Pauli, aber halt auch auf Schalke in Gelsenkirchen und hat das ein oder andere Derby mitgespielt und natürlich auch dieses 4:4, da hat er 90 Minuten durchgespielt und wie das alles so war, da haben wir mal mit ihm drüber gesprochen. Kannst du uns direkt zum Anfang mal so sagen, wo vielleicht so die Atmosphäre bei den Derbys am hitzigsten war?
Ja, ich glaube, das ist ganz schnell gesagt, weil ich glaube, das ist die Mutter aller Derbys in Deutschland, finde ich. Und das war, ja, kommt leider, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht mehr so oft vor. Aber es war natürlich Schalke gegen Dortmund und die Atmosphäre war natürlich ganz speziell. Also ich habe auch mit anderen Mannschaften schon zum Beispiel auch in Dortmund gespielt. Und jeder hat immer gesagt, klar, die gelbe Wand, 80.000, das ist eine bombastische Stimmung. Aber ich sag, wenn man zum Beispiel bei Union zu Hause spielt, das ist auch wahnsinnig manchmal. Ja. Aber wenn man dann mit Schalke in Dortmund spielt, das ist schon nochmal was anderes dann.
Ja, ich habe vorhin im Gespräch zu Tobi auch schon gesagt, so diese, vor allem auch diese Woche vor dem Derby ist ja schon, das fühlt sich auch schon wieder ganz anders an. So die Trainingswoche, man weiß ganz genau, was ansteht. Beim Pott-Derby, beim Revier-Derby, wie war das da so? Auch Begegnung mit Fans und so weiter beim Training, was gab es da so für Aktionen?
Ja, also damals war ja noch die Zeit, wo auch sehr, sehr viele Leute beim Training waren. Dann hat man auch so einen Spieler wie Ralf Fährmann in der Mannschaft gehabt, der die ganze Mannschaft dann schon angezündet hat, gerade die ausländischen Spieler, die das vielleicht gar nicht so wussten, die wurden dann geimpft von ihm, wie wichtig dieses Spiel ist, was das für eine Bedeutung hat. Und dann, ja, ich glaube, so 2-3 Tage vorm Spiel gibt es ja, glaube ich, auch so Videos, die im Netz kursieren, wo viele Fans waren mit Bengalos und alles, die uns ja nochmal richtig eingeheizt haben. Aber man hat eigentlich schon von dem ersten Trainingstag der Woche gemerkt, ja, irgendwas ist anders diese Woche, es kribbelt ein bisschen mehr, die Wichtigkeit, die hat man einfach gespürt.
Mal ganz platt gefragt, weil ich ja nie bei solchen Trainingseinheiten dabei war, hilft es eigentlich, wenn Fans mit Bengalos vor so einem Derby da stehen oder würde man sich wünschen, die Augen zuzumachen und einfach diese 90 Minuten zu spielen?
Jetzt bin ich ja kein aktiver Spieler, aber jetzt kann ich ja die Wahrheit sagen, ne? Sonst muss ich mich immer politisch korrekt verhalten. Also natürlich ist sowas als Spieler immer geil, ne? Also muss man ja ganz ehrlich so sagen, auch wenn es in den Stadien gibt und okay, Pio, aber auch die ganzen Choreos teilweise ist gerade als guten Frankfurt auch prädestiniert dafür, die sowas immer phänomenal machen. Also es macht ja, für die kannst du vielleicht auch bestätigen, das macht ja was mit einem. Also man kann das ja nicht ganz ausblenden, wenn man dann einläuft und ja auch gerade beim Training, wo eh nicht so viel los ist wie am Spieltag. Und man sieht dann sowas, also das macht auf jeden Fall was mit ein, ne? Das ist ja ganz klar.
Ja, aber auch das, glaube ich, ist wieder individuell, ne? Der eine, den pusht das halt nochmal so richtig, der andere, oh scheiße, wenn wir jetzt aber hier verkacken, dann stehen sie halt nächste Woche auch vor der Tür. Dann sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. So, ich glaube schon, dass das individuell ist, dass da auch nicht jeder sagt, oh geil, das haut mich jetzt richtig nach vorne. Aber ja, also ich bin da ähnlich wie du gewesen. Ich fand das eigentlich auch mal ganz geil. Aber wenn wir jetzt schon bei Schalke Dortmund sind, ne, dann kommen wir ja nicht drum rum, um dieses eine Spiel zu sprechen, wo sicherlich sich viele auch daran erinnern, das 4:4. Du hast da 90 Minuten lang die linke Seite beackert, wie man es gewohnt war von dir in deiner Karriere. Aber du hast schon gesagt, mit Schalke in Dortmund zu spielen und dann so ein Spiel zu erleben, also weiß nicht, ob du das heute schon in Worte fassen kannst, aber jetzt mal so die typische Reporterfrage, was war da denn los?
Ja, also ich wurde auch gerade nach meiner Karriere natürlich oft gefragt, so was so die Highlights waren oder was so das schönste oder emotionalste Spiel war. Und die Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Das war ganz klar, dass das Spiel in Dortmund, das 4:4. Ich glaube, das ist auch ein Spiel, was ja generell vielen Fußballfans einfach in Erinnerung bleibt. Es war ein ganz, ganz besonderes Spiel. Vor allem, weil es war auch meine erste Saison bei Schalke und ich glaube sogar, dass es mein erstes Derby war, wenn ich mich recht erinnere. Das war die erste Saison von Tedesco und insgesamt ja auch eine sehr, sehr gute Saison gewesen, auch ganz ordentlich gestartet und wir waren, glaube ich, relativ auf Augenhöhe auch mit Dortmund zu dem Zeitpunkt.
Ihr wart sogar besser.
Ihr wart Zweiter, Dortmund war Fünfter. Ja, das glaubt heutzutage keiner mehr. Das muss man mal erwähnen. Ja,
aber was übrigens bei den Derbys gar nichts zu sagen hat, weil später waren es auch Momente, wo wir eher tiefer standen, Dortmund ganz weit oben stand. Und wir haben trotzdem die Derbys gewonnen. Ja. Also das ist in dem Spiel quasi wie so ein, weiß ich nicht, ein Finale oder
Pokalspiel. Also Pokalfinale.
Genau. Da kann wirklich alles passieren, weil die Emotionen da so großen Einfluss haben, wie du es gerade ja auch beschrieben hast, was mit den Spielern auch gewisse Sachen bewirkt, dass man ja da gar nicht so rational wie ein normales Bundesligaspiel irgendwie agieren kann. Und gerade in dem Spiel, also das ist natürlich immer noch vor Augen, weil wenn man gerade auch die erste Halbzeit nimmt, also ich finde, wir haben, also stand 4-0 für Dortmund zur Halbzeit, aber es war jetzt nicht das Gefühl, dass die uns komplett an die Wand gespielt haben, dass sie viel besser waren und dass wir da total unterlegen waren, sondern eigentlich war es mehr oder weniger ein Spiel relativ auf Augenhöhe, aber bei Dortmund war gefühlt jeder Schuss ein Treffer. Und das war natürlich sehr bitter für uns.
Aber ich meine, auch wenn das Gefühl hast, ihr wart nicht viel schlechter, wenn es halt 4-0 steht, dann glaubst du ja, also da kann man ja auch ehrlich sein heute, glaubst du ja eigentlich auch nicht mehr daran, dass du da noch irgendwas holst, wie es dann am Ende geschehen ist.
Tollhaus Revierderby. Borussia Dortmund fertigt den FC Schalke 04 mit 4-0 ab. So stand es schon nach 25 Minuten. Und das, wo die Dortmunder doch in einer Krise sind, gegen den Tabellenzweiten spielen und alles sich gegen sie verschworen hatte. Nix da, alles ist verraucht. Aubameyang, Eigentor Stambouli, Götze und Guerrero. Dortmund ganz wild und Schalke ganz, ganz schwach. Seitdem Leon Goretzka in der 33. Minute für die Santo gekommen ist, hat das Spiel zumindest eine Ordnung. Aber dieser Taktikfuchs Domenico Tedesco, der 32-jährige Coach des FC Schalke 04, der steht da nur in einem grauen Pulli mit Rollkragen. Dem ist richtig heiß. Und er hat immer wieder so den Finger an der Stirn, als wenn er sagen will, was erzähle ich meinen Jungs in der Pause? Wie können wir aus diesem Spiel
das noch heißt, irgendwas es gab Positives dann aber irgendwie eine besondere Ansprache von Tedesco in der Kabine. Kannst du da was von berichten?
Ja, auf jeden Fall. Also generell dann auch mal zu Tedesco zu sagen, er kommt, glaube ich, auch in den Medien, so was auch über ihn berichtet wird, finde ich in der Hinsicht so schlecht weg, dass er immer so in die Kategorie Laptop-Trainer kommt und das kann ich bestätigen, dass er das gar nicht ist, sondern dass ein hervorragender Trainer ist, der gerade auch frei sehr, sehr gut reden kann, sehr emotional reden kann, das auch eine große Stärke von ihm war und ja, wir sind dann in die Kabine gegangen da in der Halbzeit und waren natürlich maßlos enttäuscht, ist ja klar. Ich glaube sogar einige Fans von uns sind da zu dem Zeitpunkt schon aus dem Stadion gegangen, die natürlich dann auch nicht mehr dran geglaubt haben. Und ja, es hätte natürlich nichts gebracht, wenn da jetzt ein Trainer, ein emotionaler Trainer da wäre, der komplett draufgehauen hätte. Ich glaube, das hätte total das Gegenteil bewirkt. Sondern Tedesco hat dann halt eigentlich fernab von Fußball gesprochen, sehr emotionalisierend, was ich jetzt vielleicht nicht so emotional rüberbringen kann, aber es ging mehr oder weniger darüber, dass er gesagt hat, dass wir als Fußballer generell sehr, sehr privilegiert sind, dass wir ja sehr, sehr viel Geld verdienen, dass wir uns alles kaufen können, was wir wollen, dass das alles ja für uns gar kein Thema ist. Was man sich aber nicht kaufen kann, sind einfach Momente, sind Emotionen. Und dann hat er einfach daran appelliert, dass es ein Moment ist, dieses Spiel heute, dass wir jetzt in der zweiten Halbzeit rausgehen und einfach für uns, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, er hat gar nicht gesagt, dass wir das Spiel unbedingt jetzt dann noch gewinnen, aber dass wir das einfach für uns als Mannschaft, als Moment jetzt mitnehmen, dass wir da rausgehen und den Dortmundern dann nochmal so richtig zeigen, dass wir es einfach auf drauf haben, dass wir es können, dass wir unseren Fans natürlich dann auch nochmal eine zweite Halbzeit bieten. Ja. Das ging alles so fern ab von irgendwelchen taktischen Sachen, sondern das ging eher komplett in die emotionale Richtung.
Na, los! Das Derby lebt wieder. Schalke erzielt das 2-4 in Dortmund, gespielt 65 Minuten. Ich schnall mich an. Ab sofort sind wir volles Rohr in den Stadien. Den Anfang macht im Revierderby Sabine Töpperwien in der Konferenz. Bitteschön, Sabine.
Von wegen Wachablösung in Deutschlands Fußballrevier Nummer 1. Nächster, Borussia Dortmund führt gegen den FC Schalke 04. Zwar nur noch 4-2, aber nach 25 Minuten war das hier ein Tollhaus. Stand es 4-0. Die Schalker wurden schwindelig gespielt. Dortmund wie aus einem Guss. Alle Kritiken, alle Sorgen, alle Missstände der letzten Wochen waren verraucht. Doch jetzt ist Schalke wieder da. 61. Kopfball Burgstaller. Dann eben Arita, eingewechselte Franzose zum 2-4. Geht hier noch was?
Aber erklär trotzdem mal so die zweite Halbzeit, denn als es losging oder auch wenn ihr vielleicht das Anschlusstor, also ja nicht mal ein Anschlusstor bei 1-4, das ist ja fast schon irgendwie Ergebniskosmetik, aber so dieses Gefühl auf dem Platz, wann kam so der Moment, wo du dann doch wieder dran geglaubt hast, dass ihr dann doch irgendwo was holen könnt?
Also zunächst sind wir mal rausgegangen und ich glaube so ungefähr 47. Minute hat Ralle hinten den Ball gehabt, Ralle Fährmann, hat glaube ich Aubameyang in Fuß gespielt, war ein bisschen seitlich vom Tor und Aubameyang stand quasi eigentlich vor dem leeren Tor ein paar Meter nur und schießt ganz komischerweise daneben. Ja. Also es hätte ganz klar das 5-0 sein müssen und dann wäre die Sache auf jeden Fall gegessen gewesen. Aber danach hat sich das Spiel halt komplett in die andere Richtung entwickelt. Wir hatten sogar noch ich glaube, das erste oder zweite Tor war noch ein Abseitstor, was wir machen können.
Dortmund! Das korrekt eingestellt.
Tor in Dortmund! Tor für den FC Schalke 04! Es ist die 86. Spielminute und es steht nur noch 4-3 durch einen fulminanten Schuss aus Albrecht.
Aber generell haben wir einfach gemerkt, so mit dem 4-1 ist das Spiel einfach komplett umgeworfen. Und wenn man dann, wie länger das Spiel gedauert hat, auf den Dortmund ins Gesicht geguckt hat, die waren verängstigt, die waren verunsichert und die Atmosphäre im Stadion hat sich geändert. Also das war einfach so ein Momentum, was bei uns komplett auf der Seite war.
Dortmund zur Pause 4-0 vorne und die zweite Halbzeit komplett abgeschenkt. Schalke wieder auferstanden, 3 Tore gemacht. Aubameyang 72. mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen. Also Dortmund nur noch mit 10 Mann. Dortmund wankt. Dortmund ist nicht mehr ganz fit. Und Schalke
und dann,
ist ganz
mit den Toren, die wir gemacht haben, haben wir ja schnell den Ball geholt und direkt das nächste gemacht.
Nach starker erster Halbzeit. Schnell nach Dortmund, Sabine.
Das Unfassbare ist passiert. 4-4. Der FC Schalke 04 ist wieder da auf Augenhöhe zu Borussia Dortmund. Und gerne den Kopfball von Naldo nach Ecke von rechts von Kono Bianca. Und jetzt war alles mit rechten Dingen. Der unparteiische Dennis Aitken fast nicht zum Ohr. Kein Videoassistent ist nötig. Und jetzt 4-4. Dortmund ist wieder eingebrochen. Und ich schaue auf die Uhr, liebe Fußballfans. Es läuft erst die 95. Minute. Nach den Regeln natürlich die 90. Aber in der 5. sind wir schon drüber. Und das heißt, wir haben noch über 2.
Und ich glaube auch, wenn das Spiel noch 2 Minuten länger gegangen wäre, hätten wir noch 5-4 gewonnen.
Ja, das
eine Minute hätte wahrscheinlich sogar schon gereicht.
Ja. Top, die Wette gilt. Bastian, du hast vorhin schon gesagt, viele Fans sind zur Halbzeit schon gegangen, viele Schalker-Fans, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Ich weiß noch, dass in der zweiten Halbzeit irgendwann viele Schalker eilig zurückgekommen sind, weil sie dann irgendwann gesehen haben, ihr habt das 4-1 gemacht, ihr habt das 4-2 gemacht und plötzlich füllte sich wieder der Block. Bekommt man das als Spieler in so einem Stadion mit, wenn plötzlich der eigene Block sich langsam wieder füllt und die Hoffnung steigt?
Das habe ich in der Tat jetzt da nicht genau mitbekommen. Ich habe das dann nur im Nachhinein auch von einigen gehört, dass, ich weiß nicht, die sind wahrscheinlich dann gegangen, die hat das natürlich auch angekotzt, vielleicht waren sie vorm Stadion, haben Bier getrunken lieber, um das irgendwie zu ertragen, aber haben dann den Ticker gelesen auf Kicker oder wo auch immer und haben dann gedacht, okay, nach dem 4-2 jetzt vielleicht gehen wir doch nochmal rein und gucken uns das an. Aber die Stimmung hat total gekippt. Ich glaube, es war dann mehr oder weniger mucksmäuschenstill von den Dortmundern. Ich glaube, die waren auch in der Schockstarre. Und wie ich gerade schon gesagt habe, die Matcha war halt brutal verunsichert. Also so kann auf ganz kurioser Weise das Spiel einfach mal total kippen, dass es da komplett in eine andere Richtung geht.
Ja, das ist krass, wie das dann so eine Eigendynamik einfach mal annimmt. Ich glaube, das ist einfach ein Gefühl, was man als Spieler dann auf dem Platz, das kannst du auch gar nicht beschreiben so richtig. Also das kann man, glaube ich, auch von außen gar nicht so wahrnehmen. Das ist dann schon besonders und dann, das in so einem Spiel passiert, ne, umso besonderer. Jetzt haben wir schon die Woche davor angesprochen. Wie war dann so die Tage danach? Was war da so auf Schalke los? Da war ja, wenn wir reden, so ein Spiel ist wie so ein Pokalfinale. Das war ja dann schon ein paar Tage bestimmt gefühlt wie so ein, obwohl es nur ein Unentschieden war, im Ergebnis wie so ein Titelgewinn, oder?
Ja, deswegen, das ist halt so passend gewesen, was auch so ein Schlüsselmoment war für uns als Mannschaft, aber auch zusammen mit dem Trainer, was er in der Halbzeit gesagt hat, dass er gesagt hat, wir können uns alles kaufen, wir können uns ein Auto kaufen, wir können uns ein Haus kaufen, eine Uhr, was auch immer du willst, das kannst du dir natürlich alles kaufen. was du dir aber nicht kaufen kannst. Und diese Emotionen, ja, die dann während des Spiels stattgefunden haben, beziehungsweise noch danach. Aber muss man ganz ehrlich sagen, wir sind nach dem Spiel da runtergegangen, als hätten wir 10-0 gewonnen. Also es war ja, also ich war noch beim Doping danach.
War das bitter?
War echt bitter. Ich war mit Leon da und dann gegenüber war, glaube ich, Marcel Schmelzer und weiß ich gar nicht, wer da noch dabei war. Und die waren auf jeden Fall am Boden zerstört. Ja. Und bei uns, die Spieler haben die ganze komplette Kabine auseinandergenommen. Also dieses ganze Gefühl hat sich wirklich so angefühlt, als hätten wir das Spiel gewonnen und hat uns... ja, es war wie so eine Initialzündung auch für die ganze Saison, dass wir am Ende die Vizemeisterschaft erreicht haben, weil wir in der Truppe einfach eine richtig geile Dynamik hatten dadurch. Also es war auf jeden Fall ein Schlüsselerlebnis für die ganze Saison.
Ja, und der eine oder andere hat sich dann sicher trotzdem zur Feier des Tages ein Auto gekauft oder eine Uhr.
vielleicht. Ja.
Das ist ja sehr gut möglich. Ja, du hast ja trotzdem, wir haben es vorhin schon gesagt, auch ein paar andere Derbys gespielt. Wollen jetzt nicht zu jedem Einzelnen, dafür hast du auch bei zu vielen Vereinen gespielt. Aber das Hamburg-Derby ist ja schon auch nochmal ein besonderes. Ich glaube, du hast ja auch da ein besonderes Spiel mitgemacht, das erste am Müllerntor. Da haben wir jetzt auch noch kürzlich ein paar Bilder gesehen, wo wer das Tor gemacht hat.
Genau, am neuen Müllerntor, als Fabian Boll erst getroffen hat. Da gab es kürzlich eine neue Reportage in der ARD, wo plötzlich Bastian Oczypka zur Eckfahne läuft und jubelt. Und später im Laden Petritsch ein sensationelles Tor zum 1-1.
Ja, Bastian muss ja immer mit anderen mitjubeln, hat er selber nie getroffen.
Ich glaube, ich 3 Tore meine ganze Karriere gemacht. Also, war nicht meine Stärke.
Ja, gut, viel mehr habe ich auch nicht gemacht. Ja, aber dafür warst du, und das kann man hier vielleicht auch nochmal sagen, wir haben ja damals in Rostock zusammengespielt, dafür warst du an der Tischtennisplatte nicht so verkehrt. Da haben wir uns auch einige Derbys untereinander geliefert. Also fast mehr als Fußball gespielt haben wir im Tischtennis zu der Zeit. Aber gut, das nur am Rande, Basti. Ich muss sagen, das hat uns dann nochmal so ein bisschen auch zurückgeholt. Ne? Ich glaube, dieses Derby vergisst man schon als Nicht-Beteiligter. Nicht dieses 4-4, wo man da irgendwo war. Aber ich glaube, das kannst du bis dein Lebensende erzählen, oder? Wie das gelaufen ist.
Ja, auf jeden Fall. Und die Frage kommt ja auch oft, wenn andere Leute einen darauf ansprechen oder fragen, erzähl doch mal, wie war das dort? Also ich glaube, das ist für ganz Fußball-Deutschland einfach ein Spiel gewesen, was man, ja, ich glaube, selbst in den nächsten Jahren oder 10 Jahren einfach nicht vergessen wird. War was ganz, ganz Besonderes.
Werbung.
Ja, jetzt kann ich es verkünden. Ich komme nicht mehr drum rum. Ich bin seit Wochen mehr oder weniger heimlich am Trainieren für den 6. April 2025, denn... dort findet der Berliner Halbmarathon statt und dafür habe ich mich angemeldet. Und ja, ich habe da Lust drauf, ich bin motiviert und ich bin im Training und das bin ich nicht alleine, denn ich habe einen sehr treuen Begleiter dabei, das ist nämlich Garmin und das ist meine Garmin Forerunner. Ja, und da muss ich sagen, fällt mir das Training wirklich deutlich leichter, weil ich kann das dann schon mal so ein bisschen kontrollieren, was ich da genau mache. Nicht nur wie weit ich laufe und wie lang ich laufe, sondern auch die Qualität. Wie ich mich fühle, werde ich danach immer abgefragt. Gestern hatte ich einen Lauf, da bin ich so 8,5 Kilometer gelaufen. Da habe ich mich schon gut gefühlt und das habe ich dann auch angegeben. Strong stand dann da und so habe ich mich auch gefühlt. Ja, und da gibt es auch ein sehr hilfreiches Feature, das heißt nämlich Training Readiness. Da hat mir quasi die Smartwatch gesagt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um zu trainieren, um zu laufen. Ja, und dann bin ich auch tatsächlich laufen gegangen. Also ich höre auf meine Smartwatch. Und habe mich danach dann doch schon auch gut gefühlt. Und deswegen bleibe ich da auch dran. Das Ziel ist nah, 6. April, ich habe es gesagt. Und es ist ja nicht nur Laufen, ne, was ich dann da kontrollieren kann. Was ja auch ganz wichtig ist, um fit zu sein, ist ausreichend und qualitativer Schlaf. Und den kann ich da mit dem Schlafcoach kontrollieren. Und ja, jetzt gucke ich mal kurz hier drauf. Ich habe die Uhr ja natürlich um und ja, ich habe 6 Stunden und 34 Minuten geschlafen. Vorgeschlagen wurden mir 8 Stunden, das heißt nicht ganz optimal, was ich da geschlafen habe. Hat sich auch so angefühlt. Und ja, das heißt, es wird doch gleich hier analysiert mit dem Sleep Score. Man weiß ganz genau Bescheid, wie gut und wie lang man geschlafen hat. Und der bewertet nämlich meinen Schlaf anhand meiner Schlafphasen. Shorter than ideal steht hier auch noch. Also kürzer als ideal, aber das habe ich mir schon gedacht. Und da muss ich auch sagen, ne, ist dann immer so, es wird mir am Abend ja auch mal angezeigt, wie viel ich schlafen sollte. Und dann gehe ich immer zu Lisa hin und sage hier, guck mal, du musst früh mit den Kindern aufstehen, weil ich muss hier 8 Stunden schlafen. Hat anscheinend nicht so gut geklappt, 6 Stunden 34 waren es letzte Nacht, aber wir arbeiten dran. Ja, auch das kontrolliert die Uhr. Und ja, es ist ja auch so, wenn wir das Thema Trainingsbereitschaft mal ansprechen, ne? Ich meine, es kombiniert aktuelle Trainingsbelastung mit weiteren Gesundheitsdaten wie Erholung, ich habe es gesagt, Schlaf oder auch Stress. Und deswegen habe ich die Uhr auch den ganzen Tag um. Und es ist dann ja auch so, dass dann wirklich das nächste Training vorgeschlagen wird. Grundsätzlich halte ich mich auch an die Vorgaben, um beim Halbmarathon dann auch entsprechend meine Zielzeit zu erreichen. Da bin ich ja ehrgeizig. Gestern habe ich aber ein bisschen mehr gemacht und zack, wurde ich schon wieder bestraft. Es gab nämlich Muskelkater. Aber gut, muss ja auch manchmal sein. Jedenfalls ist es so, dass die Garmin Forerunner sehr viele Funktionen hat und es ist ja einfach so, dass man da sehr viel tracken kann, die ganzen Daten, und dann weißt du ganz genau, was du geleistet hast oder leisten sollst oder vielleicht auch dich mal erholen solltest. Das ist ja auch ganz wichtig. Und was für euch auch ganz wichtig ist, ist nämlich ein kleines Bonbon, denn mit dem Code LUPEN15, LUPEN großgeschrieben 15, sparst du 15% auf die Forerunner-Serie von Garmin und das, solange der Vorrat an Codes reicht. Und ich sage euch, das lohnt sich auf jeden Fall. Und alle Infos dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, jetzt habe ich gerade gesagt, um das nochmal abzuschließen, vielleicht das Thema Schalke Dortmund, dieses Spiel. Jetzt habe ich gesagt, jeder weiß, wo er war an dem Tag. Also ich habe Konferenz geschaut, das weiß ich noch, am Fernsehen zu Hause. Wie war es bei dir?
Ich war im Stadion. In dem Stadion.
Du warst im Stadion?
Ja, ja.
Ja, warum hast du es nicht gerade erzählt? Warst du einer von denen, die beim 4-0 abgehauen ist?
Nee, ich saß auf der Pressetribüne. Das war nämlich meine allererste große Geschichte für Elf Freunde,
okay,
dass ich ein Jahr Domenico Tedesco begleitet habe.
Also da hast du ja direkt ein ganzes Kapitel gehabt mit dem Tag.
Das war die Einstiegsszene, wie er in der Kabine auf die Knie gegangen ist und von den Momenten erzählt hat. War wirklich wunderschön, weil ich ihn angefangen habe zu begleiten, als er Aue im Abstiegskampf übernommen hatte.
Mhm.
Und ich wollte eigentlich nur die Geschichte erzählen von Tedesco, wie er Erzgebirge Aue gerettet hat. Und eine Woche bevor ich die Geschichte abgegeben habe, sagt er so zu mir, vielleicht war das ja nochmal kurz.
Oh, hat er schon eine Ahnung
gehabt. Da hatte er vielleicht eine Idee gehabt. Und dann ging es noch ein ganzes Jahr weiter als Schalke-Trainer. Und dann war halt so, dieses Derby war natürlich der Moment, wo er ja auch selber groß rauskam und ja. Diese Halbzeitansprache.
Da hättest du ein ganzes Elf Freunde erfüllen können mit dem.
Bring ich dir demnächst mal mit.
Ich muss, um das vielleicht auch nochmal dann ganz abschließend zu sagen, es ist eigentlich ja noch gar nicht gefühlt so lange her, ne? Dass es war.
Mhm.
Aber was halt ganz lange gefühlt her ist, dass Schalke zum einen Bundesliga gespielt hat und Zweiter war zu dem Zeitpunkt. Also das fühlt sich sehr lange her. Na gut, lassen wir das. Wir wollen ja über Derby sprechen, jetzt nicht über Schalke 04. Das machen wir andermal. Und auf jeden Fall, glaube ich, hat Basti uns da nochmal ganz gut mitgenommen.
Auf jeden Fall.
Hast du was so im Kopf, was jetzt so Derbys sind, die du dir auf jeden Fall jetzt vielleicht nicht im Kalender markierst, aber wenn du weißt, okay, das Derby läuft jetzt am Wochenende, das muss ich sehen, also natürlich jetzt auch international gesprochen.
Ich glaube, Werbung in letzter Zeit war das Liverpool-Derby. Everton gegen Liverpool, ja. Als Everton kurz vor Schluss noch einmal im Goodison Park getroffen hat. Das habe ich mir angeguckt und das fand ich wirklich ganz fantastisch.
Da warst du im Stadion auch wieder?
Nein, da war ich.
Ach so.
Ich war eine Woche vorher in dem Stadion.
Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, du hast aber letztes Mal erzählt, dass du in Everton warst.
Ja, ich war bei Everton gegen Bournemouth.
Hast du mir da nicht schon erzählt, dass das letzte Spiel im Goodison Park ist?
Nein, es ist die letzte Saison, ja, okay, dass sie jetzt spielen. Und vier Tage später haben sie gegen Liverpool gespielt.
Okay.
Und kurz vor Schluss das 2:2.
Das wäre mir sonst ein bisschen unheimlich gewesen, wenn du da auch schon wieder im Stadion gewesen wärst.
Was hast du noch so? Was schaust du dir gerne an?
Ich finde immer ganz geil Old Firm.
Oh ja.
Das Glasgow Derby, Celtic gegen Rangers.
Mhm. Ich habe kürzlich Nick Kühn getroffen, der Deutsche, der für Celtic spielt.
Gegen Bayern getroffen hat.
Genau. Und der hat auch nur geschwärmt von diesem Spiel. Er meinte, das kannst du nicht beschreiben, da musst du dabei gewesen sein.
Ja, also das Celtic, wenn man so Champions League-Spiele sieht, die Stimmung da immer so, you never walk alone vorm Spiel. Das kommt ja am Fernsehen immer schon rüber, aber dieses Glasgow Derby ist immer schon auch ganz geil. Es gibt natürlich so viele Londoner Vereine, dass man auch mal gar nicht so weiß, aber ich glaube, die größte Rivalität ist schon Tottenham-Arsenal, oder?
Ja, glaube ich auch. Das dürfte die größte sein. Ansonsten finde ich auch immer Fernduelle, das sind dann keine echten Derbys, aber Fernduelle finde ich immer ganz geil, wenn es kurz vor Schluss noch zwischen zwei rivalisierenden Vereinen um was geht. City, letzte Sekunde entreißt United die Meisterschaft.
Ja.
Aguero.
Sehr bitter, als ehemaliger Man United-Fan. Aber auch das natürlich, Man U gegen Man City, da erinnere ich mich aber auch an das direkte Duell der Fallrückzieher von Wayne Rooney in der Nachspielzeit zum 4-3.
Ja,
boah,
das war sehr gut.
Oder auch Robin van Persie zum 3-2 auswärts bei City in der Nachspielzeit, erinnere ich mich auch noch. da war ich voll drin im Manchester Game. Ne, das ist auch so, das Manchester Derby, das kam mir jetzt gerade wieder in Erinnerung, jetzt wo du es gesagt hast. Aber gehen wir mal weg von England, was haben wir noch?
Oh, es gibt ja so ein paar ganz, ganz wilde Derbys, ne? Also zum einen Galatasaray gegen Fenerbahce.
Oh ja.
Gibt's ja die Geschichte, dass im alten Fenerstadion gab es ein McDonald's. Und das ist der einzige McDonald's, der nicht die Farben gelb und rot hat, weil die gesagt haben, hier kommen keine Galafarben in unser Stadion. Das war
schwarz-gelb, oder?
Nee, die haben dann gelb-blau daraus gemacht.
Okay. Ach stimmt, die haben ja klar. Auch gut.
Und dann natürlich alles, was auf dem Balkan gespielt wird, ne? Also die ganzen griechischen Derbys, ja. Olympiakos Piräus gegen Panathinaikos.
Boah, das ist auch immer, da ist immer.
Vor allem, weil das ja nicht nur um den Fußball geht, sondern das Ganze wird dann ja auch noch auf den Basketball übertragen, auf ja. Volleyball und dann sind die Hallen da voll und dann geht es da genauso ab.
Da gab es noch sowas wie Roter Stern gegen Partizan Belgrad und so, ne?
Ja.
Müsste man eigentlich auch mal miterleben. Weiß ich nicht, ob man das müsste. Da sieht man ja immer nur so dann die Videos und Bilder und so weiter. Aber lass uns doch mal so eine Top 3, jeder seine Top 3 Derbys auflisten. Gerne. Wenn ihr das irgendwie gelingt, das jetzt kurzfristig zusammenzubasteln in deinem Kopf. Also ich glaube, ich hätte da drei, die ich auch schon direkt ranken könnte, obwohl es natürlich so viele gibt. Aber ich bin natürlich dann auch wieder so ein bisschen persönlich befangen, die ich so ein bisschen selbst auch miterlebt habe. Von daher würde ich mir das zutrauen. Wie ist es bei dir?
Ja, ich glaube, ich krieg's auch zusammen.
Dann starten wir mit der 3.
Ja, willst du anfangen?
Ja, ich packe mal auf die 3 mein geliebtes Nordderby, Bremen gegen HSV. Da habe ich ein paar von gespielt, habe das miterlebt, habe die Stimmung, dieses Gefühl, das ist sofort wieder da, ist präsent, das kann ich jetzt nicht erwähnen.
Ja, das stimmt. Da gab es ja auch mal diese Derby-Wochen.
Ja.
Mit den 4 Spielen in 20 Tagen. Exakt.
Genau, das war ja dann Pokal-Halbfinale. Oder war es Pokal? Ja, Pokal-Halbfinale. Dann war das damals noch UEFA Cup, hieß es.
Ja.
Halbfinale, Hin- und Rückspiel. Plus das Ligaspiel. Und ich glaube, das Ligaspiel war am uninteressantesten. Da ging es um nichts so richtig, glaube ich.
Genau.
Aber man erinnert sich halt an die Papierkugel, die halt Werder geholfen hat. Dadurch, der Ball ist irgendwie auf diese Papierkugel gekommen und dadurch gab es eine Ecke für Werder und aus dieser Ecke ist ein Tor resultiert, Frank Baumann. Und dann erinnere ich mich noch an den Kung-Fu-Tritt von Wiese gegen Olic.
Oh ja, Tim Wiese. Tim Wiese gegen Olic.
Und wie Wiese den entscheidenden Elfmeter hält im Elfmeterschießen, glaube ich, im UEFA Cup Rückspiel. Und wie er dann von der einen Seite im HSV-Stadion zur anderen Seite läuft im Jubel, weil da der Werder-Block war. Daran erinnere ich mich auch noch. Das waren wilde Wochen, stimmt. Da war ich leider noch nicht aktiv dabei. Hast du als lebendes, wandelndes Lexikon auch wieder im Kopf, wann das war? War das 2006, 2007?
2008, 2009?
Kann sein. Ja, ich bin 2010 hingewechselt.
Ah, ich verpasst.
Verdammt. Und im Stadion warst du bestimmt auch, ne?
Nee, ich weiß aber noch, wo ich das gesehen habe. Bei einem Kumpel unten im Partycamp.
Ja, guck mal. Nicht schlecht. Ja, das ist meine 3.
Ja, ich glaube, ein bisschen Lokalkolorit muss ich auch mit reinbringen. Meppen gegen Osna. Das ist halt einfach.
Das hast du jetzt schon tausendmal erwähnt.
Das habe ich ein einziges Mal erwähnt und es ist das eine Spiel.
Aber es gibt es ja auch gar nicht mehr so wirklich, ne? Also, da war Osnabrück zweite Liga, wo Meppen Drittliga war, oder?
Nee,
oder
die haben ein paar Mal in der Zeit gegeneinander gespielt. Gab ein paar ganz heiße Duelle. Und es gab mal einen Pokal, ein Landespokalfinale. Ich weiß jetzt langweilig den einen oder anderen, aber das ging unentschieden aus. Wir hatten uns irgendwann mit Marcos Alvarez auf der Tribüne in den Haaren. Der kam von der Auswechselbank dann irgendwann hoch und wir hatten uns so ein bisschen gekabbelt.
Wir sind Meppen
quasi. Ja, genau. Und
Marcos Alvarez habe ich in der Jugendnationalmannschaft zusammen gespielt.
Wirklich?
Ja. Das ist immer krass, wenn du irgendwelche Namen hier, dann irgendwann hat man eine Geschichte zu jedem.
Na, und am Ende hat Max
Krämer?
Nee.
Ne? Wegner?
Max.
Ich bin auch mit beiden zusammen gespielt.
Natürlich.
Nee, Max Krämer war sogar auf, der war mit Toni in einer Klasse in der Schule in Rostock damals. Der hat in Rostock auch Jugend gespielt.
Die Fußballwelt ist so klein.
Und Max Wegner habe ich in Bremen zusammen gespielt, U23.
Aber in dem Fall war der letzte Elfmeter und das war das Entscheidende im Landespokalfinale, was dafür sorgte, dass Osnabrück im DFB-Pokal mitspielen durfte und Meppen halt nicht. Mhm. Der ging von der Unterkante der Latte hinter die Linie, wurde aber vom Schiedsrichter als nicht drin bewertet und es gibt Videoaufnahmen, die belegen, dass der Ball drin war, aber hat damals nichts genutzt.
Gab es und gibt es nicht in der dritten oder vierten Liga, was es damals war.
Faszination in der V-Pokal.
Sehr gut, dann akzeptieren wir das mal auf 3. Ich würde auf meine Platz 2 das Derby Madrileño, weil das habe ich damals ja auch, haben wir es ja mit Luppen und Tour begleitet. Das war unsere ersten Luppen und Tour Folge. Weiß ich noch, 10. Dezember 2021, würde ich jetzt mal schätzen. Da waren wir beim Derby Madrileño natürlich auch persönlich ein bisschen befangen. Auch die Jahre davor und danach immer wieder heiß hergegangen und immer geschaut. Aber da vor Ort war das auch nochmal wieder so ein besonderes Gefühl. Auch als die Busse beim Stadion ankommen, auch schon wieder so Pyro vorm Stadion. Und das war auch schon ein besonderes Gefühl. Und Real hat auch 2-0 gewonnen. Benzema, Volley. Und Asensio, oh, warum weiß ich das immer so? Das ist alles so präsent. Jedenfalls war das auch ein geiles Gefühl, da am Stadion zu sein. Und man hat es dann ja, wie gesagt, auch mal weiter verfolgt, diese Spiele. Und war immer besonders. Gab es auch viele da, ne? Die haben auch viel dann irgendwie im Supercup gegeneinander gespielt. Und dann irgendwie auch in der Champions League im Finale oder Halbfinals. Jetzt ja wieder. Und das ist schon auch ein geiles Duell gewesen.
Das stimmt, da gehe ich total mit. Ich würde auf Platz 2 ein Spiel nehmen, was, glaube ich, ähnlich hitzig ist, der Superclásico. River Plate gegen Boca Juniors.
Mhm. Warte mal, ist das auch dieselbe Stadt?
Ja, Buenos Aires.
Ja?
Und ich find's wirklich fantastisch, weil das so ein Spiel ist, von dem man natürlich sehr wenig sieht, weil ich glaube, die wenigsten von uns stehen jetzt irgendwie sonntags um 2 Uhr auf, um sich das Spiel...
Ich hab's noch nie gemacht.
Ich hab's einmal gemacht, glaube ich, für Copa Libertadores Finale, was sie dann in Madrid gespielt haben.
Okay.
Warum auch immer.
Ja, da waren, glaube ich, so Ausschreitungen vor und das war die Sicherheitslage.
Das war das Spiel, ja. Und man sieht immer die Bilder, völlig egal, ob aus dem River Plate Stadion, was ja so eine offene Schüssel ist, oder natürlich Bombonera, was ja immer geil aussieht. Und das wäre so ein kleiner Traum, da nochmal einmal hinzufahren.
Dann hast du alle Derbys durch im Stadion, ne?
Ja, ich glaube auch.
Gut, das fehlt noch in Tobi Ahrens Liste, vor Ort zu sein. Gut, dann kommen wir zu Nummer 1 und da muss ich, auch wenn wir es jetzt schon intensiv und detailliert besprochen haben und ich ja dann auch da Richtung Deutschland gehen muss, für mich ist die Nummer 1 der Derbys, auch wenn ich keinen persönlichen Bezug dazu habe, zu diesem Verein, ist es einfach Schalke gegen Dortmund. Dieses Revier-Derby ist für mich irgendwie auch aus Kindheitstagen so präsent, immer eine besondere Geschichte und ich, auch wenn ich es mit keinem dieser Vereine halte, fehlt mir das so ein bisschen.
Ja, total. Also das ist, wenn wir darüber sprechen, warum es schade ist, dass Traditionsvereine wie Schalke, wie der HSV, wie Hertha aktuell in der zweiten Liga spielen, ist das einer der großen Gründe, dass man einfach diesen Derbys hinterher trauert.
Das ist wirklich so, das fehlt echt. So, jetzt deine Nummer 1.
Ich glaube, ich würde schon Old Firm nehmen.
Ja?
Ja, weil ich finde daran so fantastisch, dass das über den Fußball hinausgeht. Also es hat ja vor allem diesen religiösen Hintergrund, Protestanten gegen Katholiken. Und es gab dann später, ich glaube in den 90er Jahren, gab es den ersten Spieler, der als Katholik zu den Rangers gewechselt ist. Mhm. Und der musste danach erstmal ein halbes Jahr unter Polizeischutz gestellt werden, weil die ganze Stadt war in Aufruhr, dass das gemacht werden musste. Ich glaube sogar Sir Alex Ferguson musste die Rangers verlassen als Spieler, weil er als Protestant eine Katholikin geheiratet hat. Und dann haben die gesagt, nee, kannst woanders spielen.
Das wusste ich nicht, aber war es auch nicht vor Ort, ne?
Nee, noch nicht bei dem Derby.
Okay. Dann organisieren wir das auch noch, dass du einmal nach Argentinien, einmal nach Schottland kannst. Aber das kam so, das ist auch so Sachen, wenn das schon am Fernsehen sogar rüberkommt, muss es ja vor Ort nochmal 10-mal geiler sein. Aber ja, akzeptiere ich so als Nummer 1. Ich würde sagen, liebe Leute, liebe Luppengemeinde, ihr könnt mal auf den LuppenTV Instagram-Kanal schauen und da mal eure Top 3 Derbys hinterlegen und kommentieren. Das würde mich auch sehr interessieren. Wir packen unsere da auch nochmal rein, damit wir vielleicht einen kleinen Vergleich haben. Und dann bin ich ganz gespannt, wen ihr da auf 1, 2 und 3 wählt. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch nur euer Top-Derby da kommentieren. Das ist völlig in Ordnung. Das würde mich sehr interessieren. Und ja, das war doch mal wieder eine schöne Reise, oder? Die wir da unternommen haben.
Wir sind quer durch Europa gereist.
Ja.
Und am Ende
waren wir in Argentinien. Du warst oft vor Ort. Und heute ausnahmsweise mal im Studio. Es hat wieder großen Spaß gemacht, Tobi. Und ich freue mich schon auf die nächste Woche.
Ich mich auch. Vielen lieben Dank.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.